HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit der Verlegerin und Archekapitänin Elisabeth Rabe. Gastgeberin ist Ursula May. Wenn Sie, meine Damen und Herren, sich für Literatur interessieren, dann kennen Sie vermutlich den Arche-Literaturkalender, diesen Begleiter durchs Jahr, der all die interessanten Autoren und Schriftstellerinnen versammelt, an sie erinnert, die für die Literatur wichtig sind. Elisabeth Rabe macht diesen Kalender und noch einige mehr noch heute, wo sie sich ansonsten vom Verlagsgeschäft zurückgezogen hat. 25 Jahre lang hat sie gemeinsam mit Regina Vitali den Arche Literaturverlag geleitet. Beide waren Inhaberinnen des Verlags und sie haben auch mehrere Jahre lang den Luchterhand Verlag mit seinem komplizierten Autorenstatut besessen und geleitet. Heute geben die beiden Damen in Anführungszeichen nur noch literarische Kalender heraus, den Arche Literaturkalender, aber auch einen Küchenkalender, einen für Kinder und einen für Musikfreunde. Elisabeth Rabe, es ist ja nicht so, dass das Machen eines Literaturkalenders keine Arbeit wäre oder nur eine geruhsame Beschäftigung fürs Alter. Was macht denn den Spaß daran aus?
Der Spaß ist eigentlich der, dass man zum Schluss sieht, das Ganze ist ein Stück Komposition geworden, weil es geht ja darum, dass die Verbindung zwischen Text und Bild, was für uns ja das Charakteristikum ist dieses Kalenders und aller unserer Kalender, dass das stimmt und dass im Jahr sich nichts wiederholt an Texten und an Zitaten und Gedanken, weil jeder Kalender, sowohl der Literaturkalender wie der Musikkalender, stehen unter einem bestimmten Thema jeweils jedes Jahr.
Wie kamen Sie denn dazu, solch einen Literaturkalender zu machen? Also es war ja gewissermaßen vor der Zeit. Heute gibt es viele Sorten von Kalendern, eben auch literarischen. Aber der Arche Literaturkalender, der hat ja gewissermaßen auch einen Trend begründet. Wie kam das?
Das ist ja jetzt schon über 30 Jahre her, 1984, 85, als wir eben gerade die Arche mit einer riesigen Backlist gekauft hatten. Mit den vielen Autoren war die Idee zunächst mal einfach einen Kalender sozusagen als Werbemittel für diese Autoren zu machen. Und dann war ich auf der Suche eines Umschlagfotos und fand dann das Foto von Blaise Cendrars und seiner Lebensgefährtin, späteren Frau Raymond. Ein wunderbares Foto. Beide stehen da, ein Paar, er mit einer Baskenmütze und sie mit einem großen Schal und also sehr modern. Und da dachte ich, das ist ein Stück Beziehung. Was haben die beiden eigentlich miteinander? Und daraus ist dann das erste Thema des Kalenders entstanden. Ich habe plötzlich gemerkt, dass der Kalender nicht hält, sozusagen, wenn man nur die eigenen Autoren darin vorstellt. Ja, und daraus ist dann wirklich seitdem der Arche-Literaturkalender entstanden und der jedes Jahr seitdem immer wieder ein Thema hat, ob das nun Lust und Leid oder Affären und Amuren oder Feiern und Feste, Feste und Feiern als Themen hat. Und so hat er sich über diese ganze Zeit und die Jahre gehalten.
Elisabeth Rabe hier in HR2 Kultur im Doppelkopf. Ich mag ja auch persönlich sehr gerne den Küchenkalender. Der ist eben auch voll mit Rezepten, mit literarischen Zitaten, mit Anekdoten. Und der entsteht ja immer noch in Zusammenarbeit mit der Grande Dame des guten Essens und des guten Benehmens, mit Sibylle Gräfin Schönfeld. Wie kam es denn zu dieser Zusammenarbeit?
Das ist entstanden dadurch, dass wir zusammen literarische Kochbücher gemacht haben. Und zwar Mitte der 90er Jahre kam sie auf, also die Gräfin auf mich zu und fragte, ob wir uns dafür entscheiden könnten, ein Buch über Thomas Mann zu Tisch machen könnten. Lust hätten dazu.
Da hatten Sie natürlich sofort Lust.
Ja, oder? Eben, genau, sofort. Und daraus entstand das erste Buch. Dann gab es ein zweites über Fontane. Dann später noch über Astrid Lindgren. Und sie hat auch noch andere kleine Bücher über Weihnachtsrezepte. Weihnachtsgans und Lichterglanz heißt das, mit einer CD. Und irgendwann, das ist ja so in der Zusammenarbeit, entstand dann die Idee daraus und auch noch einen Kalender zu machen. Und dieser Kalender unterscheidet sich sozusagen von unserem in Anführungsstrichen klassischen Arche-Literaturkalender. Dort sind es alles Zitate, die wir auswählen von nicht mehr lebenden Autorinnen und Autoren. Während im Literaturkalender, und da kommt ihre wunderbare noch immer, jedes Jahr reist sie zu Buchhändlern und stellt die Neuerscheinung eines Herbstes vor. Und diese Auswahl, die kommt ihr natürlich immer zugut und sie liest jedes Jahr die neuen Bücher, aber auch natürlich aus der älteren Literatur. Aber im Wesentlichen sind es zeitgenössische Autorinnen und Autoren, in deren Büchern sie Zitate eben über das Essen, Rezepte oder Essgewohnheiten und so weiter auswählt. Und was eben so fantastisch ist bei ihr, dass sie dann eine kleine Beschreibung entweder der Autorin, des Autors oder des Gerichtes oder so weiter macht und dann anschließend noch das Rezept hinzufügt, das sie in ihrem Leben immer schon mal probiert hat.
Elisabeth Rabe hier in HR2 im Doppelkopf. Wird einem diese Freude am Büchermachen, am Kalendermachen, am überhaupt Gestalten in diesem Bereich ja gewissermaßen in die Wiege gelegt? Also Sie kommen ja aus Oldenburg. Mhm. Sie sind die jüngere Schwester.
In Oldenburg.
Sie sind die jüngere Schwester von Paul Rabe, Deutschlands bekanntesten Bibliothekar, dem früheren Leiter der Bibliotheken in Marbach und Wolfenbüttel. Und Sie sind eine der ganz wenigen Frauen, die sich die Leitung eines Verlags zugetraut haben. Gibt es denn da so etwas wie eine familiäre Vorbestimmung? Wurde Ihnen das so nahegelegt oder kam das von ganz alleine?
Also eine direkte Vorbestimmung gab es nicht. Wenn Sie sagen, die Selbstständigkeit, die hat mein Vater, der Bildhauer war, die hat er in den 20er, 30er Jahren, in diesen schweren Jahren immer selber geprobt. Also das ist vielleicht das eine Moment. Und das andere Moment, ich bin ja ein Nachkömmlingen, wenn man so will. Ich hatte zwei Brüder, eben wie gesagt Paul Rabe, den Sie schon erwähnt haben, der 12 Jahre älter war als ich. Und es gab noch einen älteren Bruder, der sogar 15 Jahre älter war, der aber verunglückt ist, als ich 10 war. Beide Brüder haben natürlich auch mich noch in früher Zeit mitgeprägt. Der Jüngere ist dann ja schon sehr früh zum Studium nach Hamburg gegangen. Aber es waren natürlich so, es war die kleine Schwester, die sich sehr an den Berufen, die ja beide schon hatten, in Ende der 40er Jahre sich orientiert hat. Das heißt, ich ging immer Sonntagnachmittag, wenn ich die Schularbeiten gemacht habe, bin ich einmal zu dem einen Bruder gegangen, der war damals Messungsingenieur, und dann am nächsten Tag zu dem anderen, nämlich in die Bibliothek. Und ich kann mich noch genau entsinnen, wie ich vor diesem Berg, wie begeistert ich war. Und am liebsten hätte ich mich natürlich in diese Bücher reingesetzt. Aber ich konnte schon lesen, aber das war natürlich auch fremd noch. Und ich denke, also auf jeden Fall, damit wollte ich nur sagen, dass die Bücher mich natürlich sehr begleitet haben. Und dann nachher auch in der Brücke der Nationen, das war ja von den Engländern eine besondere Bücherei, die eingerichtet worden war und die ich dann also regalweise leer gelesen habe, sehr früh schon.
Also Leseratte waren Sie schon, das kann man so sagen.
Das kann man sagen, ja.
Was macht denn für Sie diese Freude aus am Büchermachen?
Die Freude ist eigentlich das Begleiten einer Entwicklung. Man bekommt ein Manuskript auf den Tisch und muss ja überlegen, macht man das? Man hat Kriterien. Das spielt sich natürlich ja nie in einem Rahmen ganz alleine ab. Aber letzten Endes ist ja doch der Verleger, die Verlegerin letzten Endes der entscheidende, also der oder diejenige, die entscheidet, ob ein Buch gemacht wird oder nicht. Und diese erste Begegnung mit dem Manuskript, das ist etwas, was mich immer fasziniert hat. Einfach auch, dass, wenn man sich für das Buch entschieden hat, dass sich es durchsetzt, dass es seine Leserinnen und Leser findet. Und aber dann natürlich das Büchermachen als solches, also natürlich das Gespräch mit dem Autor, das Lektorat, was ich zeitweise doch sehr viel auch selber gemacht habe, was ich immer sehr gerne gemacht habe, die Redaktion, immer die Redaktion. Und das Begleiten über den Druck, die Gespräche eben mit dem Grafiker und bis zum Schluss, bis man das Buch in der Hand hat.
Es macht natürlich auch wahnsinnig viel Arbeit. Es ist ein doppelter Job, ein Fulltime-Job, wo man eigentlich keine Freizeit und keine Wochenenden hat, weil zu besprechen gibt es immer etwas, zu lesen gibt es immer etwas. Würden Sie diesen Beruf im nächsten Leben wieder erwählen?
Ganz sicher.
Sie haben sich eine Musik ausgesucht für den Doppelkopf hier in HR2 Kultur. Cat Stevens, Morning Has Broken. Warum haben Sie denn den ausgewählt?
Das ist einfach ein Titel, der ist ja von Cat Stevens aufgrund eines gälischen Liedes 1971 zum ersten Mal geschrieben und gespielt worden und dann aber 1981 auf einer Best-of-Platte nochmal veröffentlicht worden. Und das war einfach für mich über Jahre einfach ein Aufbruchslied, mit dem ich also ich bin sehr viel ja in einer bestimmten Zeit, als ich noch nicht in Zürich war, sondern in Ravensburg, zwischen Hamburg und Ravensburg hin und her gefahren. Ich habe immer Cat Stevens und vor allen Dingen Morning Has Broken gehört.
Broken like the first morning, blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from.
Morning Has Broken von Cat Stevens, als er noch nicht Yusuf Islam hieß. Ja, und solch eine Aufbruchsstimmung, Frau Raabe, war es doch bestimmt auch, als Sie und Regina Vitali den Arche Verlag in Zürich gekauft hatten. Das war ein ehrwürdiger Verlag mit bester Reputation, ein bisschen altmodisch auch schon geworden. Wie war denn diese Situation im Januar 1983, als Sie diesen Arche Verlag in Zürich übernommen hatten?
Ja, die Situation war eine insofern wirklich eine besondere. Erstens lebte ich noch nicht sehr lange in Zürich. Ich musste mich an all das gewöhnen, ganz abgesehen schon mal von der Sprache. Ja, es gibt ja nun mal die Zürcher Mundart. Und wir kamen damals noch in die alte Villa von Peter Schifferli.
Peter Schifferli war der Vorbesitzer des
Genau, und der Gründer, der diesen schönen Verlag 1944 gegründet hat und 1980 gestorben ist. Und seine beiden Söhne wollten zunächst den Verlag weiterführen, aber haben sich dann doch entschlossen. Der eine war Sinologe und der andere war im Puschlav und machte alternative Landwirtschaft und eine Käserei, glaube ich. Und insofern haben sie sich dann entschlossen, diesen Verlag zu verkaufen. Und große deutsche Verlage haben sich beworben. Und wir beiden hatten uns in Bologna auf der Kinderbuchmesse kennengelernt. Regina Vitali hatte damals mit ihrem Mann 1970 den ersten Kinderbuchladen im deutschen Sprachraum gegründet. Und ich war damals in Ravensburg Lektorin für die junge Reihe, also für das Kinder- und Jugendbuch. Und wir beide wollten eigentlich, und das war eben auch unser privater Aufbruch, wir wollten aus beiden Situationen eigentlich raus. Und ich wollte mich auch verabschieden von der Kinderbuchliteratur. Ich merkte, ich hatte einfach das Gefühl, ich werde ein wenig dazu zu alt. Außerdem ist es natürlich auch so, die Selbstständigkeit, die eigene Entscheidung über ein Programm, über die Faszination, also Bücher eben auch selber zu bestimmen, zu machen und auch das Risiko zu tragen, das war plötzlich an irgendeiner Stelle einfach so, wie das so ist. Man verdenkt, man gründet einen kleinen neuen Verlag. Momente sollte er heißen, sollte ein historischen Sachbuchverlag sein. Und dann kam wirklich durch Zufall, hörten wir dann oder hörte sie dann in Zürich, dass eben die Arche, diese alte Arche mit 1300 Backlist-Titeln an Bord von Dürrenmatt und Bergengrün und Pound und Gertrude Stein, dass der zu verkaufen sei.
Dann aber sie mussten auch sehr viel ändern. Also sie mussten irgendwann auch Dürrenmatt die Rechte verkaufen, ja, an den Diogenes Verlag. Das hat sicher sehr viel Geld gebracht und mal so eine solide Basis für den Verlag. Was haben Sie denn alles ändern müssen in diesem alteingesessenen Verlag?
Ja, das Erste war, dass wir also die Räume, wir haben neue Räume gemietet, unten in Zürich, mitten in der Nähe vom Bellevue, vom Zürichsee, also dass man einfach mehr mitten in der Stadt ist. Und rundherum um die Ecke des Odeon, wo sich früher also die Literaten in den 20er und 30er Jahren getroffen haben. Dann haben wir natürlich vor allen Dingen, wir haben eine neue Vertreterstruktur aufgebaut. Wir haben eine, damals lieferte die Arche noch selber aus. Wir haben eine, diese Auslieferung geschlossen und haben sowohl in der Schweiz wie in Deutschland, also das ist ja ganz wichtig, dass man eine Auslieferung hat, wo man die Bücher eben dann an den Zwischenbuchhandel und Buchhandel direkt verschickt und liefert. Das war das sozusagen das Vertriebstechnische, das Ökonomische. Und dann haben wir natürlich auch erstmal alles gesichtet. Und was kann man, also ich will es mal so sagen, ich finde es ganz wichtig, wenn man einen Verlag übernimmt, dass man zunächst mal an die Tradition anschließt. Es hat keinen Sinn, und das haben wir sehr schnell festgestellt, dass man einen Verlag mit einem zwar gerade bei der Arche etwas eingeschlafenen Programm, aber andererseits war es immer noch dieser literarische Verlag mit Dürrenmatt und so weiter. Und dass man also versucht, zunächst mal an die Tradition anzuknüpfen und dann erst sozusagen die eigenen Ideen, die man hat, in den Verlag reinzubringen. Es hat keinen Sinn, sozusagen ein völlig neues Programm auf einen Verlag, der ein bestimmtes Image hat, draufzupacken. Das geht schief. Und so haben wir ganz vorsichtig, und wir haben das auch gemerkt, ich habe sehr früh ein Sachbuch, ein politisches Sachbuch mit Hermann Finke gemacht über die Atomversuche. Das ging einfach schief. Das war noch nicht auf der Linie. Es hat lange gedauert. Es hat 10, 15 Jahre gedauert, bis wir diesen Verlag so geöffnet haben, dass man eine Margaret Forster gemacht haben, Rosetta Loy. Ich meine, das war dann in den 80er Jahren, aber es dauerte Jahre, bis auch der Buchhandel und die Leser gemerkt haben, aha, da passiert etwas Neues. Da gibt es nicht nur mehr die typische Arche, klassische Arche-Literatur.
H2 Kultur im Doppelkopf, heute im Gespräch mit der Verlegerin Elisabeth Rabe. Frau Rabe, dass eine Frau einen Verlag leitet, ist auch die Ausnahme in diesem Gewerbe. Aber dass zwei Frauen einen Verlag über so viele Jahre leiten, das ist ja wirklich ein Einzelfall. Waren Sie beide Exoten in diesem Geschäft? Haben Sie sich auch so gefühlt?
Also, dass wir Exoten waren, ja, das haben wir sehr schnell festgestellt. Wir haben uns nie so gefühlt, aber wir wurden als solche angesehen. Und zu Anfang zum Beispiel kam jemand aus New York und sagte, dort würde gesagt, na ja, diese zwei Frauen, die hätten wohl das so als Hobby gekauft. Lieber würden sie Tennis spielen. Wir haben nie Tennis gespielt. Aber solche Dinge, solche seltsamen Legenden haben immer wieder kursiert. Auch natürlich auch, was die Finanzen betrifft. Also es wurde immer sehr, sehr genau, sehr kritisch, sehr abwartend hingeschaut. Andererseits wurde im Buchhandel, das muss man sagen, sowohl im Buchhandel wie von unseren Vertretern, da wurde sehr schnell gesehen, was die zwei Frauen machen. Und daher haben wir da auch sehr viel Unterstützung erfahren.
Also kann man das schon so sagen, dass ein ganz wichtiges Moment der Unterstützung von Ihnen beiden tatsächlich die Vertreter, die Buchhändler waren? Also nicht unbedingt vielleicht sogar die Presse, das Feuilleton?
Mhm. Also die Presse auch natürlich. Und sie hat uns auch in bestimmten Dingen, meinetwegen, was die Arche-Edition des Expressionismus über Jakob van Hoddes und so weiter, das waren Dinge, die natürlich das Feuilleton liebend gern besprochen haben. Aber Sie haben ganz recht. Also der Buchhandel, die Buchhändler und die Vertreter sind unsere, also sind natürlich für jeden Verlag, aber vielleicht für uns besonders die Vertreter, die unser Rückgrat waren, unsere Vermittler nach außen zum Buchhandel, die für uns im Buchhandel geworben haben, sowohl für das, was wir getan haben, wie aber auch für uns beide ganz persönlich. Und das waren diejenigen, die, mit denen wir auch manchmal dann über die Jahre hin befreundet waren, die wir, von denen wir uns nur manchmal in bestimmten Dingen getrennt haben, aber versucht haben, immer über Jahre und Jahrzehnte dieselben Vertreter, ja, so ungefähr bis heute, zu behalten.
In Ihren Memoiren, eine Arche ist eine Arche ist eine Arche, ist aber auch immer wieder von schönen Essen die Rede, die Sie gemacht haben. Wie wichtig ist das denn für einen Verlag, die Mannschaft mit so guten Essen, mit Gelagen zusammenzuhalten?
Ja, das denke ich schon. Das gehört irgendwie dazu, auch, dass man mal ein Fest macht oder Autoren einlädt. Und das haben wir sehr gerne gemacht, muss man sagen. Das war sicherlich auch ein Teil der Schweizerin. Die Schweizer sind ja nun auch bekannt für gutes und auch schönes Essen und für eine besondere Gastlichkeit. Und das haben wir auch gepflegt. Wir hatten dann ja in Zürich in der Hölderlinstraße, hatte Regina Vitali ein Haus gekauft, was dann wirklich so ein Verlagshaus war, wo wir sonntagsvormittags alle 4 Wochen eine Sonntagsmatinee gemacht haben, wo auch noch in der Nachbarschaft zum Beispiel François Bondy mit seiner Frau wohnte und ständig kam und wo Autoren dann zum ersten Mal ihre Bücher vorgestellt haben und solche Dinge. Das haben wir sehr gepflegt und was die Vertreter betraf, und man trifft sich ja alle halbe Jahr im Verlag, lädt alle diese Buchhandelsvertreter, die eben alle halbe Jahr durch die Buchhandlungen bei Schnee und Eis und Hitze reisen und die Bücher vorstellen und die Neuheiten vorstellen, die lädt man alle halbe Jahr in den Verlag ein und stellt das neue Programm vor. Und das ist, kommt immer auf die Größe des Verlags an. Bei uns waren das immer 1,5 Tage. Aber wir haben ein ganz bestimmtes Ritual dann auch gehabt. Wir haben zunächst mal uns zusammengesetzt. Die haben erst mal erzählt, wie war denn das jetzt, die Reise? Und das haben wir uns alles angehört. Und dann haben wir abends eben im Haus oben, wo auch immer, auch später hier in Hamburg, dann bei mir zu Hause, zunächst mal in Ruhe gegessen und uns ausgesprochen. Und dann am nächsten Tag haben wir angefangen zu arbeiten, haben das Programm vorgestellt. Also insofern, es stimmt, wir haben uns immer versucht, auch einen anderen Stil vielleicht, also nicht nur einen ökonomischen, rein vom Management her bestimmten Stil zu haben.
Erstaunlich ist ja, Elisabeth Raabe, hier in HR2 Kultur im Doppelkopf, Sie haben ja Ihr Verlegerinnenleben immer mit Regina Vitali zusammengeführt. Wie haben Sie das denn hinbekommen über all die Jahre? Also man kennt viele Geschichten, auch gerade von Berufen, die doch unter bestimmten Stressbedingungen sind. Da haben sich die Leute verkracht irgendwann, haben nie wieder miteinander gesprochen. Solche Beispiele gibt's viele. Bei Ihnen war das nicht so. Was ist denn da das Geheimnis?
Also ich glaube, es gab ein Geheimnis, nämlich, dass wir uns immer vertraut haben. Also es geht nur, wenn man sich auch, also nichts verschweigt, sondern das absolute Vertrauen, das gehört zu solch einer Arbeitsbeziehung. Dazu kommt natürlich auch etwas in dem Moment, wo man angegriffen ist. Man ist eben gemeinsam stark und dann wird man noch ein Stück stärker. Natürlich gab es zwischendurch bei uns beiden Fluchtbewegungen. Das gibt es einfach. Aber man macht dann weiter, weil man natürlich auch die Sache will. Uns war der Verlag wichtig und es waren unsere Autoren wichtig und es war die Existenz. Es war unsere Existenz, waren auch die Existenz der Mitarbeiter und der Autoren.
Sie haben in all den Jahren, Elisabeth Raabe, mit sehr vielen Autoren zusammengearbeitet. Sie haben viele entdeckt auch, zum Beispiel den Niederländer Martin Tart. Wie kam das denn?
Ja, Martin Tart war natürlich nun wirklich die große Figur der niederländischen Literatur der 90er Jahre. Und er hatte bei Suhrkamp ein Buch veröffentlicht, das nicht sehr erfolgreich gewesen ist. Ich hatte dann durch Zufall den Lektor seines Verlags in Holland kennengelernt. Und er mir also dann erzählte, Manet Hart hätte ein wunderbares, großes, neues Buch geschrieben, eben Das Wüten der ganzen Welt. Es ging um einen jungen Mann, der also in einem kleinen Ort in Holland, in Maasluis, aufwächst, der Sohn eines Lumpenhändlers. Es ist ein relativ viel Autobiografisches in diesem Buch. Sein eigener Vater war Totengräber und er wuchs auch sehr arm auf. Und dieser Junge nun, dieser Sohn des Lumpenhändlers, der entdeckt, das ist sehr karg zu Hause, das heißt immer bei allem kostet Geld. Und dieser Junge entdeckt in diesem Lager seines Vaters einen alten Blüthner. Und auf diesem Blüthner fängt er an zu spielen. Und insofern ist dann die Musik ist eigentlich der Fluchtort für ihn. Es ist die einzige Möglichkeit, aus der Armut und aus der Enge dieser kleinen Stadt rauszukommen. Und er lernt dann den Apotheker kennen und eine Klavierlehrerin. Und so wird er eingeführt in die wunderbare Musik von Bach und Mozart. Und das sind sozusagen auch seine neuen Götter. Es ist ja sehr bekannt, dass eben in Holland doch alle sehr gläubig, ob katholisch oder kalvinistisch oder wie auch immer sind. Also er ist ja dann sozusagen wirklich derjenige, der konfessionslos weitergelebt hat und für ihn ist Bach der Gott sein Gott, so sagt er das. Ich bin sogar nach Amsterdam gefahren, habe ihn besucht, habe aber nicht, und was ich nicht wusste, habe gar nicht den Leiter kennengelernt. Nämlich der Verlag war gerade dabei, verkauft zu werden, sodass mein Angebot unterging. Ein Jahr später erzählt mir eine Übersetzerin, eine Freundin von mir, die inzwischen also aus dem Holländischen übersetzte, auch für uns schon übersetzt hatte, dass eben der Verlag verkauft sei und dieses Buch auf der Messe, das wird ja so, dann angeboten und auch versteigert werden sollte. Und dann habe ich sofort mich nochmal bemüht und habe auch festgestellt, dass Suhrkamp kein Interesse mehr hatte. Und ja, und dann haben wir doch das Rennen gemacht gegen Hansa und andere Verlage. Und so sind wir also an Manet Hart gekommen. Ich muss vielleicht noch erklären, das war noch eine Zeit, wo man auch Beziehungen zu Verlagen, ausländischen Verlagen direkt pflegte. Das macht man heute auch noch. Aber es gibt natürlich dazwischen die Agenten. Auch über Agenten, über die Literaturagenten, zum Beispiel die Agentur Liebmann in Zürich, auch andere, über die bekommt man Angebote aus dem Ausland. Und über sie haben wir auch zum Beispiel Margaret Forster und andere Bücher bekommen. Dieses waren aber, manche Verlage hatten damals, ob das heute noch so ist, kann ich jetzt nicht sagen, aber damals war es so, dass man auch die Verlagsverträge direkt mit den ausländischen Verlagen, in dem Fall mit Arbeiterspers in Amsterdam, machte.
Wie war denn das Verhältnis zu diesem Autor, der ja auch in Holland sehr zurückgezogen lebt, der gar nicht gerne auf Lesereisen ging? Sie haben ihn dann, glaube ich, doch dazu bekommen, ein bisschen was zu machen. Und der auch Journalisten nicht so gerne mag. Wie war das Verhältnis?
Das Verhältnis war zunächst ein intensives. Er hat, glaube ich, zu Anfang sehr geschätzt, was wir für ihn getan haben hier in Deutschland. Und ich habe mich wirklich auch immer wieder bemüht. Alles, was wir bei Manet Hart auch sozusagen verdient haben, haben wir wieder reinvestiert in die Werbung. Lesereisen, das war tatsächlich so, wollte er nicht machen. Und ich habe mich dann mit seinem Verleger, damaligen Verleger, verbunden. Und wir haben ihn tatsächlich nach Leipzig bekommen. Und es war also ganz wunderbar, weil er hat dann im Gemeindesaal hinter der Nikolaikirche gelesen und die lebten dort, die man sah. Also ich ging mit ihm durch die Straße und es war wie wenn ein Rattenfänger sozusagen durch die Straße ging, weil die Menschen strömten wirklich in diesen Saal. Er war eben natürlich mit dem Wüten der ganzen Welt so bekannt geworden.
Sie haben sich für den Doppelkopf heute hier in HR2 Kultur auch ein Stück von Johann Sebastian Bach gewünscht. Das ist doch sicher auch eine Verbeugung vor Ihrem Autor, oder?
Ja, wenn man so will, ist es so. Wir haben, es gibt eben nicht nur in Blüten der ganzen Welt, sondern er hat ja dann später auch noch bei uns dieses Buch Bach und ich gemacht, in dem er seine Liebe zu Bach beschreibt und darstellt an verschiedenen Kantaten. Und wir haben zu Anfang, das war eine Idee von Regina Vitali, weil wir ihn nicht auf eine Lesereise zu Anfang, wie man das ja nun sich wünscht als Verlegerin, nicht dazu bekam, sind wir einfach zu ihm gefahren. Ganz naiv, muss ich heute nachträglich sagen, und haben eins der ersten Hörbücher mit ihm gemacht. 1997 ist im Frühjahr das Buch erschienen und im Juni im März sind wir zu ihm gefahren und wir kannten ihn nicht und ich hatte mit ihm vorher gesprochen. Er kann sehr gut Deutsch, muss man sagen. Dadurch war die Verständigung ganz einfach und wir sind mit einem Techniker hingefahren, haben Mikrofon hingestellt und haben gesagt, er sollte bitte jeweils die kleinen Texte aus dem Buch lesen, weil er ja immer, also er beschreibt eben ein Menuett von Beethoven und eben die Kantate Ein feste Burg ist unser Gott, beschreibt er alles in diesem Buch. Und wir haben dann also diese CD gemacht, Das Wüten der ganzen Welt, gelesen von Martin Eddhardt mit Texten von ihm immer und dann dazwischen diese Musikstücke. Und das war für viele Menschen noch immer so ein Stück, was man so am Sonntagmorgen beim Frühstück hörte. Und darin kommt eben auch, das Wüten der ganzen Welt ist also dieses Stück ist eigentlich auch das Hauptmotiv dieses Buchs und es geht da in diesem Musikstück um den Choral. Das ist die dritte Strophe des Lutherliedes Eine feste Burg ist unser Gott und es beginnt und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen. Und ich finde, das ist ja fast etwas durchaus ein aktueller Satz.
Das stimmt, das hören wir jetzt und zwar gesungen vom Thomanerchor. Der Choral und wenn die Welt voll Teufel wäre von Johann Sebastian Bach aus der Kantate Eine feste Burg ist unser Gott, gesungen vom Thomanerchor. Und gewünscht hat sich das in HR2 Kultur im Doppelkopf heute die Verlegerin Elisabeth Rabe. Frau Rabe, der Zeit voraus zu sein, das ist die wunderbare, aber auch sehr anstrengende Aufgabe von kleinen Verlagen. Aber manche Kontakte entstehen da ja auch wirklich durch Zufall. So haben Sie zum Beispiel Stefan Hessel kennengelernt, schließlich verlegt, lange bevor der Autor im hohen Alter mit seinem Manifest Empört euch für großes Aufsehen sorgen sollte. Wie kam denn da so ein Kontakt zustande und was haben Sie aus diesem Kontakt gemacht?
Ja, das ist eben auch etwas ganz Typisches, wie Sie sagen, dass man oft durch Zufall gerade als kleiner Verlag an Autoren kommt, an die man sonst vielleicht gar nicht gekommen wäre. Das war durch Freunde. Ich hatte in Fischerhude in der Nähe von Bremen mir ein kleines Refugium eingerichtet, zusammen mit Regina Vitali, wo wir am Wochenende immer hingefahren sind. Und da gab es Nachbarn, die mit Stefan Hessel dadurch befreundet waren, weil aus dieser Familie Cateau Bontjes van Beek, die Widerstandskämpferin, herausgegangen ist und die also eben diesen großen Diplomaten und Widerstandskämpfer und ja Überlebenden aus Buchenwald befreundet waren. Und er kam oft nach Fischerhude auch und besuchte die alte Olga Bontjes van Beek, eine Malerin, weil er fand, darin gibt es noch ein anderes Deutschland. Und dann haben mir eben diese Freunde erzählt, dass es 98, 97, dass er seine Erinnerung geschrieben habe, Tanz mit dem Jahrhundert, ob wir Interesse hätten, dieses Buch zu verlegen. Und da wir in dem Moment, ich das Gefühl hatte, so jetzt sind wir so weit mit dem Verlag, dass wir auch mal meine ursprüngliche Idee, Bücher zu machen, nicht nur literarische Bücher, sondern auch politische Bücher, politische Sachbücher, habe ich natürlich mit Freude dem zugestimmt. Und wir haben ihn dann in Paris natürlich zuerst kennengelernt, einfach nur beim Café. Er konnte wunderbar Deutsch sprechen. Sein Vater ist ja Franz Hessel, der Berliner Autor, der Spaziergänger von Berlin. Seine Mutter war Helen Hessel, Journalistin bei der FAZ, waren aber beide, er ist in Paris aufgewachsen und war dann auch in Paris, hat er gelebt und zur Schule gegangen und hat studiert und so weiter und dann in die Resistance gegangen. Und durch seine Mutter hatte er 100 Gedichte kennengelernt und auswendig gelernt. Und diese 100 Gedichte, die trug er immer sehr, sehr gerne vor. Und die haben ihm auch im KZ immer geholfen. Und er war sogar auch in diesem berühmten Dora-KZ, wo dann er den Wärtern einfach Gedichte vorgesagt hat. Und dann bekam er dafür vielleicht eine Scheibe Wurst.
Das Zusammenkommen von Literatur und aber auch sinnlichem Erleben, so kommt mir das jedenfalls vor, ist für Sie beim Arche Verlag auch ein ganz wichtiges Element gewesen beim Büchermachen. Also der Arche Verlag hat ja auch diese wunderbare Reihe Spaziergänge entwickelt durch Goethes Weimar. Das hat Ihr Bruder Paul Raabe geschrieben. Wie kam es denn dazu?
Ja, die Reihe der Spaziergänge, da waren wir, glaube ich, wirklich wie in manchen sehr früh. Das war immer eine Idee von mir, also wenn ich durch eine fremde Stadt gegangen bin oder Kleinstadt oder in Italien oder wo auch immer, habe ich immer versucht zu erfahren, welche Autoren haben eigentlich in diesen Städten gelebt. Und ich stellte mal fest, es gab keine Literatur in den 80er Jahren. Das gibt es jetzt inzwischen sehr viel, aber damals nicht. Und so hatte ich dann als erstes einen Spaziergänge-Buch über Gertrude Steins Paris gemacht, von einer amerikanischen Autorin. Aber es ging bei dieser Idee darum, dass man nicht nur, also meinetwegen, mit einem Autor durch die Stadt geht und dann mit dem nächsten, sondern also im Kopf, sondern eben durch Straßen, indem man feststellt, in dem Haus hat ein und derselbe, an der Autor vor 100 Jahren, vor 50 Jahren und vielleicht heute gelebt. Also so. Und dass man einfach eine Stadt lebendig, eine Stadt wird lebendig durch das, was an Musik und Literatur an Menschen in diesen Städten gewesen ist. Und mein Bruder Paul Raabe war ja ein Kenner Weimars und daher kam plötzlich meine Idee, dass man doch mal einen Spaziergänge durch Goethes Weimar machen sollte. Das hatte aber noch an einer Zeit war die Idee entstanden, das war nämlich vor der Wiedervereinigung 1988 und ich fragte ihn, ob er nicht mal dieses Buch schreiben könnte. Und als es erschien, war es 90 im Frühjahr und es war der erste Reiseführer für Leute, die Weimar besuchen wollten, weil es ja dann möglich war, nach Weimar zu fahren.
Manchmal spielt die Zeit einem auch zu. In dem Fall war es sicher so. Peter Stamm, der Schweizer Schriftsteller, das war ja auch einer ihrer großen Erfolge. Es ist natürlich, denke ich, auch das Schicksal von kleinen Verlagen wie der Arche, dass sie gewissermaßen die Trüffelschweine sind. Wenn die Autoren dann berühmt geworden sind, dann bekommen die von den großen Verlagen Angebote, die sie einfach nicht ausschlagen können. Bei Peter Stamm war das nicht anders, oder?
Ja, es war wirklich so. Das ist tatsächlich etwas sehr Schmerzvolles. Aber es geht ja nicht mal nur kleinen Verlagen so. Es geht ja auch größeren Verlagen so, dass also Autoren immer abwandern in einen anderen Verlag aus verschiedenen Gründen. Hier war es natürlich so, dass wir 1998, wir haben Ende der 90er Jahre haben wir also von Peter Stamm ein Manuskript angeboten bekommen in Zürich. Damit waren wir in Zürich und Hamburg. Und ich habe das Manuskript lag in Zürich, Agnes, das ja später dann erschienen ist. Und wie das manchmal so in Verlagen ist, man kommt nicht dazu, alle Manuskripte immer anzusehen. Das ist einfach so. Und manchmal fällt tatsächlich ein Manuskript hinten runter. Und dieser Autor ging aber zum Schluss, nachdem er 7 Jahre an diesem Buch geschrieben hatte, ging zum Glück zu Eva Koralnik von der Agentur Liebmann in Zürich, mit der ich gut befreundet war. Und sie schickte sozusagen mir dieses Manuskript noch einmal zu und gab ihm und uns natürlich die Chance, dies zu machen. Und das ist Agnes. Das ist ja nun das erste Buch, das inzwischen ja auch verfilmt worden ist. Und wir haben dann weiter Blitzeis gemacht, das ja dann auch im literarischen Quartett hochgelobt wurde. Und dann haben wir noch 4, 5 Bücher gemacht. Und dann kam eben ein anderes Angebot. Aber schon in diesen ersten 5 Jahren bekam er immer von allen anderen Verlagen auch schon immer Angebote. Und ich habe immer gedacht, solange wir ein gutes Lektorat machen bei ihm würden wir zusammenbleiben. Und wir haben ja auch viel für ihn, also von den Lesungen her, getan. Aber dann gab es einfach diesen Punkt, wo eben doch das Finanzielle sehr wichtig war für ihn. Und ja, und wir haben uns verabschiedet, aber wir sind weiterhin befreundet und sehen uns auf der Messe. Also der eine Autor bleibt und der andere geht.
Sie hören H2 Kultur, den Doppelkopf, heute mit der Verlegerin Elisabeth Rabe. Frau Rabe, Ihre Autobiografie, die trägt ja den Titel Eine Arche ist eine Arche ist eine Arche. Das spielt natürlich auch auf Gertrude Stein an, die ja in ihrem Verlag eine wichtige Rolle gespielt hat, und auf ihren viel zitierten Satz, eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. Warum dieser Gruß an Gertrude Stein in Form eines Buchtitels? Ist das ein schöner Titel einfach oder steckt da noch mehr dahinter?
Das ist in erster Linie ein schöner Titel. Also mehr steckt nicht dahinter, muss ich sagen. Andererseits natürlich ist es der Wunsch oder die Idee gewesen, eigentlich die Größe in der Kleinheit, vielleicht ist es das, im Titel widerspiegeln zu lassen. Und auch, wir haben oft gesagt, in schwierigen Zeiten, eine Arche kann nicht untergehen. Diese Arche ist ja etwas, was sich behauptet, und sie bleibt eine Arche. Daher ist eine Arche, ist eine Arche, ist eine Arche.
Elisabeth Rabe in HR2 im Doppelkopf. Sie haben sich als letzten Musiktitel für unsere Sendung das Stück Peace, Peace ausgesucht. Mhm. Und zwar, weil es bei der Beerdigung von Roger Willemsen gespielt wurde.
Ja, dieser Titel Peace, Peace war ein absoluter Lieblingstitel von Roger Willemsen, ein Musikstück über den Frieden. Roger Willemsen wir kennen uns lange, er hat uns immer begleitet von ferne, die Archebücher, hat auch Archebücher besprochen. Und als wir dann die Kalender, einen Kalenderverlag machten, hat er uns immer in den Kalendern sehr begleitet. Er hat auch Texte geschrieben über Petrucciani und so weiter. Und wir haben uns gesehen und wir haben auch ein Kalenderbuch zusammen gemacht. Ein ganz schönes, ich habe noch gestern noch mal darin geblättert, also immer eine Woche mit einem Text und einem Bild über einen klassischen Musiker der Klassik und einen Jazzmusiker. Und darin kommt übrigens auch Bill Evans vor, und er schreibt eben dort über dieses Peace, Peace: So klingt ein Frieden, in dem die Widersprüche nicht weggelogen werden. Der Frieden bei Bill Evans kennt Molltöne, kennt Fragmentarisches, Ungelöstes, die Eintracht im Angesicht des Disparaten. Und ich denke, das ist ein Thema und ein Stück, was auch für uns heute sehr von großer Bedeutung sein kann und sein sollte.
Ich bedanke mich bei der Verlegerin Elisabeth Rabe für das Gespräch. Ursula May war am Mikrofon. Und wir haben unter anderem auch über die Autobiografie von Elisabeth Rabe gesprochen. Eine Arche ist eine Arche ist eine Arche, erschienen in der Edition Momente. Und wir hören jetzt zum Abschluss im HR2-Doppelkopf das Stück Peace, Peace von Bill Evans.